Hallo und herzlich willkommen zum LTO-Podcast Allein unter Juristen. Ich bin Beate Hinrichs und ich bin heute beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf bei Ingo von Westphal. Hallo.
Hallo und ich heiße Sie recht herzlich willkommen hier im Hause.
Dankeschön. Und Herr von Westphal, Sie sind Phantombildzeichner. Bloß das stimmt schon gar nicht, was ich jetzt gesagt habe, weil Zeichnen mit Stift und so, wie man das so früher im Film gesehen hat, machen Sie nicht mehr, ne? Sie sind Phantombildhersteller?
So kann man es vielleicht ausdrücken. In erster Linie bin ich natürlich Polizeibeamter.
Aha. Sie sind Kriminalhauptkommissar?
Ich bin Kriminalhauptkommissar und ich arbeite hier natürlich in einem Dezernat bzw. in einer Abteilung und dann eben halt in einem Sachgebiet, wo wir unter anderem Phantombilder ja auch herstellen.
Okay, das heißt, Sie stellen nicht die ganze Zeit Ihrer Arbeitszeit Phantombilder her. Es ist ein Teil Ihrer Aufgabe.
Ja, das ist ein Teil meiner Aufgabe, aber das ist der Hauptteil.
Okay, Und das ist die Abteilung für visuelle Fahndungshilfe?
Das ist richtig. Wir sind hier in der Abteilung 5 im KTI untergebracht, also im Kriminaltechnischen Institut sozusagen, wo auch sonst alle Spuren bearbeitet werden, wie DNA und Fingerspuren und sämtliche anderen Spuren.
Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen mit der Herstellung von einem Phantombild? Sie haben jetzt hier schon alles Mögliche aufgebaut. Ich habe hier vor mir sozusagen so ein, ich sag mal, ein übergroßes Tablet, was so aufgestellt ist.
Ja.
Sie haben ein vergleichbares Gerät und eine Tastatur da drüben. Wenn ich jetzt Zeugin beispielsweise einer Gewalttat geworden bin und jemanden beobachtet habe, der möglicherweise Täter sein könnte, wie gehen Sie da vor? Ich komme jetzt hier mit meinen wirren Erinnerungen und sage, ja, der war irgendwie blond.
Erstmal, die bearbeitenden Dienststellen sind meistens nicht hier aus dem Hause, sondern sind auswärts aus den anderen Behörden, die uns dann beauftragen, einen Phantombild herzustellen. Dafür muss es natürlich einen Zeugen geben. Es gibt unabhängige Zeugen, die mit der Straftat vielleicht nichts zu tun haben, aber größtenteils sind es eben halt auch die Geschädigten dann. Ne? Und die Sachbearbeiter aus den anderen Behörden rufen dann bei uns an und fragen an, ob wir eventuell ein Phantombild erstellen können, weil die Zeugin sich eben halt oder der Zeuge sich an die Person, an den Straftäter erinnern kann.
Und wie gehen Sie da vor?
Erstmal müssen wir wissen, was ist überhaupt das Phantombild? Das Phantombild ist ja aus den Gedanken heraus einer Person, die versucht, mir etwas zu beschreiben und ich versuche das dann dementsprechend umzusetzen. Wie Sie sagten, einen Bekannten nachzubauen, ist immer schwieriger als jemanden, den ich nur kurz gesehen habe, weil dieses Phantombild ist und bleibt immer nur ein Typbild. Wir versuchen, den Typen darzustellen, ihn damit zu beschreiben. Das Phantombild hat nie eine Ähnlichkeit von, kriegen wir nie hin, von 100%, wie man das so sagen kann. Also wir versuchen immer, die Beschreibung, die mit Worten abgegeben worden ist, so gut wie möglich als Bild umzusetzen. Dabei gehen wir wie folgendermaßen vor. Der Kollege fragt natürlich erstmal den Zeugen, ob er sich das zutraut, überhaupt ein Bild zu erstellen. Und wir beraten vorher natürlich den Kollegen und sagen, der muss nicht großartig beschreiben können, sondern er muss sich an den Zeugen erinnern können, beziehungsweise er muss ihn wiedererkennen können. Das reicht uns schon aus für ein Phantombild. Dann fahren wir jeweils zu den einzelnen Behörden hin, treffen uns dann mit den Zeugen. Wir machen es auch größtenteils in den Behörden, weil wir da die meiste Ruhe haben, außer wenn jemand natürlich eine ältere Dame, ich sag mal so, die nicht mehr zu der Behörde hinkommen kann, dann fahren wir schon mal zu denen nach Hause oder im Krankenhaus oder so.
Ja.
Machen wir das auch. Ja, das Erste ist, haben wir ein Vorgespräch erstmal, um erstmal warm zu werden, weil wir müssen uns ja in kürzester Zeit auf denjenigen oder auf diejenige dann einstellen erstmal. Was ist das für ein Mensch? Welche Straftat steht dahinter? Insbesondere natürlich in dem Bereich von Sexualdelikten ist es natürlich da besonders mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, dass man da rangehen muss.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon bei den Menschen. Dann frage ich da mal direkt, bevor wir dann doch zu dem Technischen herkommen oder so.
Ja, das Technische ist auch gar nicht mal der Hauptpunkt. Bei uns ist eigentlich auch mehr so der Umgang mit dem Zeugen. Wir haben ja teilweise auch traumatisierte Zeugen dabei.
Das habe ich
gedacht. Oder mit Kindern arbeiten wir. Und da ist es eigentlich mehr so wichtiger, die Empathiefähigkeit. Wie gehe ich mit demjenigen um, der gerade vor 2 Tagen eine schlimme Geschichte hinter sich hat?
Ja, und vielleicht dieses Gesicht auch gar nicht erinnern möchte.
Richtig.
Oder gibt es auch
doch
Zeugen, Zeuginnen, die sagen,
wenn sie sich nicht dran erinnern möchten, dann würden sie auch kein Bild machen.
Achso, stimmt, das ist eine freiwillige Leistung.
Ja.
Sie werden ja nicht gezwungen als Zeuge, Zeugin. Gibt es auch Zeugen, Zeuginnen, die sagen, ach, jetzt habe ich das sozusagen bei Ihnen, wir haben das beschrieben, Sie haben das da jetzt als Typzeichnung in Ihrem System, jetzt kann ich es vergessen, jetzt ist es weg?
Ja, das kommt auch oft vor. Ja. Das ist natürlich so ein Nebeneffekt bei uns, natürlich für den Zeugen, dass wir sagen können, so, jetzt können Sie auch das Bild vergessen. Wir haben ein Abbild davon, oder beziehungsweise, wie ich gerade schon sagte, ein Typbild, und jetzt können Sie den irgendwo ablegen.
Wie machen Sie das, dass Sie warm werden mit den Menschen?
Das ist erstmal ein Vorgespräch. Das kann auch mal sein, dass wir nur eine halbe Stunde erstmal zusammen Kaffee trinken und einfach mal erzählen. Ne? Natürlich haben wir dann so eine Art kognitives Interview dabei, wo wir nochmal die Tat uns erzählen lassen. Durch das Erzählen werden dann bei uns, oder nicht, bei den Zeugen natürlich im Kopf natürlich irgendwelche Schranken wieder gelöst. Durch das Erzählen erinnert man sich nachher auch besser.
Sie dürfen über den Tathergang reden mit den Zeugen, Zeuginnen?
Ja.
Okay.
Ist natürlich jetzt, es kommt natürlich darauf an, rede ich darüber oder rede ich nicht darüber. Je nachdem, ist das traumatisierter Zeuge oder eine Zeugin, und ist es da angebracht, auch über den Tathergang nochmal zu erzählen. Das ist eben halt dieses Fingerspitzengefühl, was wir haben müssen. Natürlich auch, wie gehe ich mit demjenigen um?
Haben Sie eine Weiterbildung oder eine Fortbildung da nochmal für Gesprächsführung?
Ja, wir haben natürlich Lehrgänge mitgemacht mit Vernehmungsmethoden, aber
das ist ja was anderes als Vernehmung, ne?
Ja, ist ein Teil der Vernehmung. Also das Erstellen des Bildes ist eigentlich von der Vernehmung die Visualisierung.
Okay, aber das, was Sie sprechen, wird ja nicht protokolliert.
Nein. Das, außer wenn jetzt irgendwie was Neues dazukommt, dann weisen wir darauf hin, dass dieses, was da neu dazugekommen ist, nochmal dem Sachbearbeiter mitgeteilt wird.
Jetzt waren wir aber gerade nochmal bei dem Umgang mit den Menschen als solchen. Wie begegnen Ihnen denn eigentlich die Zeugen, Zeuginnen, die dann sagen, ja, okay, ich versuche das mit dem Phantombild, wie begegnen die Ihnen, wie erleben Sie die?
Unterschiedlich.
Sagen Sie mal, geben Sie mal Beispiele.
Ja, da gibt es Menschen eben halt, die sind sehr verschlossen. Dann gibt es Menschen, die erzählen einem vorher die halbe Lebensgeschichte, insbesondere bei Älteren.
Ja, glaube ich. Viele kannen Kaffee.
Genau. Ne? Also das ist wirklich, weil wir jeden Tag eigentlich mit einem anderen Menschen irgendwo zu tun haben.
Ist doch spannend, ne? Oder?
Ja. Also deswegen ist es für mich ein Traumberuf, den ich gerade habe.
Schön. Haben Sie Menschen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo Sie sagen, das begleitet mich noch eine Weile?
Ja, was heißt begleitet? Also man erinnert sich an einige Sachen natürlich, ne? An Begegnungen, die natürlich nicht in dem normalen Ablauf eigentlich abgelaufen sind, sondern die schon zum einen, ich sag mal, negativ behaftet sind, aber auch einige Sachen natürlich, wo man sich gerne daran erinnert.
Können Sie Beispiele geben?
Ja, ein negatives Beispiel ist eben halt, dass mir mal eine Frau nach einem Sexualdelikt zum Beispiel unterm Schreibtisch gekrochen ist und wollte nicht mehr daherkommen, weil das Bild doch schon dem Täter wohl sehr ähnlich ist. Oder jemand hat mir mal aufs Tablet gespuckt, weil das für seine ethnische Gruppe eben halt die größte Verachtung war, dieses Anspucken. Und da wusste ich, okay, er hat sich natürlich sofort entschuldigt, aber ich wusste, wir haben ein recht gutes Bild wohl hinbekommen.
Quasi ein Qualitätsbeweis.
Genau. Ne? Auf der anderen Seite war ich mal mit einem Kollegen auch bei einer älteren Dame, und wir hatten einen Termin um 10 Uhr, wir waren ein bisschen vorher da, und sie machte uns die Tür auf, sagte, ach, Sie sind schon da, ich koche gerade den Speck ab. Und mein Kollege hat dann mit ihr das Bild gemacht, und ich habe dann weiter den Speck abgekocht.
Sie waren dann quasi zur Küchenhilfe geworden.
Genau. Richtig.
Ne? Und da sind Sie zu zweit gewesen.
Ja, also wenn wir zu Auswärtsterminen, also nicht in den Behörden sind, fahren wir immer zu zweit.
Weil?
Das ist deswegen, wir wissen zum einen nicht, wohin fahren wir, was ist das für eine Wohnung? Und zum anderen ist das für uns natürlich auch noch eine Absicherung, dass das nicht heißt, ja, da lag ein 50-Euro-Schein auf dem Küchentisch und der ist jetzt weg. Mhm.
Ist es für die Menschen, die in die Behörde kommen müssen, nicht auch irgendwie ein großer Schritt? Weil wenn ich jetzt als Zeugin in eine Polizeibehörde komme, die ich jetzt irgendwie nicht so als Wohlfühlort imaginiere. Und dann auch noch Zeugin einer möglicherweise Gewalttat. Das wäre schon eine ganz schöne Schwelle für mich.
Ja, die Geschädigten, beziehungsweise die möchten ja auch, dass die Tat aufgeklärt wird. Mhm. Und die wollen natürlich auch jedes Puzzlesteinchen, das wir dann rausfinden können, natürlich, da wollen sie mitwirken und mithelfen, natürlich. Ne? Und ja, die Zeugen kommen natürlich und sagen, oh, ich bin aufgeregt, was jetzt gleich passiert. Ne? Aber wir, durch diese Vorgespräche, die wir führen, nehmen wir größtenteils denen auch die Angst davor.
Ich wäre ehrlich gesagt auch aufgeregt und würde denken, aber hoffentlich mache ich das alles richtig, nachher fehlen mir die Worte und dann kann ich den nicht gut beschreiben und dann kann man mit der Aussage nichts anfangen oder so. Erleben Sie das auch?
Ja. Das
oder helfen Sie denen so ein bisschen?
Ja, ja, klar. Wir helfen denen natürlich, indem wir eben halt denen vorher auch dann in diesem Vorgespräch denen sagen, eben halt, was jetzt gleich passieren wird, ne, wie wir vorgehen werden. Und das Erste ist immer, wir sagen, das Erste ist, wir versuchen es. Mhm. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
Ne? Es ist keine Prüfung.
Ist keine Prüfung. Und das andere ist eben halt, dass wir auch dann denen auch mitteilen, dass das Bild immer ein Typbild bleibt. Dass wir nicht 100% erreichen müssen. Ne? Sondern wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt nur 70-80% erreicht, das ist schon eine Menge. Obwohl ich eigentlich nicht der Freund bin von diesen Prozenten, weil ich kann es nicht vergleichen dann. Wenn jemand mir sagt, 70% Ähnlichkeit, kann ich nicht in den Kopf des anderen reinschauen und sagen, okay, das reicht mir. Mir ist viel lieber eine Aussage nachher, wenn mir gesagt wird, ja, das hat eine hohe Ähnlichkeit mit dem, der mich da überfallen hat.
Ich wollte gerade fragen, wie messen Sie die Qualität eines Phantombildes? Oder wie, ne, vielleicht nicht messen, aber wie schätzen Sie die ein? Oder was ist ein qualitativ gutes Phantombild? Was macht es aus?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir können es nicht beurteilen. Beurteilen kann es nur der Geschädigte oder der Zeuge eben halt. Ne? Weil ich kenne den Täter nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Ne? Die Beurteilung der Ähnlichkeit obliegt einfach nur demjenigen, der das Bild mit mir gemacht hat.
Kommen wir doch mal zum Technischen.
Ja.
Also ich habe gerade schon gesagt, wir haben hier, oder Sie haben aufgebaut zwei Tablets.
Genau.
Die sind ziemlich groß.
Ja.
Man kann gut gucken. Auch wahrscheinlich, wenn man schon nicht mehr ganz so gut gucken kann, kann man das alles gut erkennen. Ja, und wie würden Sie jetzt vorgehen?
Erstmal haben wir diese Tablets. Natürlich ist eine große Erleichterung für uns. Natürlich insbesondere, wenn wir zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten. Wir haben zwei Stück davon. Mit dem einen spiegeln wir einfach nur auf das andere Tablet.
Ich sehe immer, was Sie tun quasi.
Genau,
ne?
Sie sehen immer genau, was ich tue. Das hat natürlich den Vorteil, zum einen gerade in der jetzigen Zeit, dass wir natürlich auch einen gewissen Abstand haben dadurch. Und auf der anderen Seite ist eben halt manchmal die Örtlichkeiten, die gegeben sind, da müssen wir einfach zwei Bildschirme haben. Ne? Und wie gehen wir vor? Ja, wie gesagt, als Erstes ist das Vorgespräch. Kann auch manchmal eine halbe Stunde dauern.
Hatten wir jetzt quasi schon gehabt.
Das haben wir schon gehabt. Und dann erkläre ich eben halt, wie es funktioniert, wie der weitere Ablauf ist. Und dann zeige ich das anhand eines Beispieles meistens auch, wie so eine Veränderung vor sich geht. Also wir arbeiten mit fertigen Bildern auch. Also bei uns müssen die Geschädigten oder die Zeugen nicht mehr großartig beschreiben, weil wir sagen, etwas zu sehen und etwas wiederzuerkennen und dann zu zeigen, was man meint, ist bedeutend einfacher, als selber mit Worten zu erklären, zum Beispiel eine Frisur.
Ja.
Na? Wenn ich ein Bild sehe, so wie die Frisur, nur den Scheitel vielleicht auf die andere Seite oder die Haare ein bisschen kürzer, ist für den anderen einfacher, mir das mitzuteilen. Ja, und wir gehen dann sofort. Wir haben eine Bilddatenbank von ungefähr 5000 Bildern bei uns drin. Und dann teilen wir das natürlich erstmal ein im Alter, dann männlich-weiblich und noch in der ethnischen Gruppe. Und dann bekommen unsere Zeugen so ungefähr an die 200, 300 Bilder vielleicht zu sehen. Und ich gehe so vor meistens, dass wir von außen nach innen gehen. Dass wir erstmal uns eine grobe Gesichtsform suchen, dann dazu die passenden Haare, dass wir schon mal ein grobes Konstrukt haben und nachher gehen wir dann ins Detail, ins Gesicht rein. Und das ist auch manchmal ein Ausprobieren.
Mhm. Wie machen Sie das technisch?
Technisch, wir arbeiten mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Da können wir natürlich die anderen Sachen aus dem anderen Bild rausschneiden und rübernehmen in das neue zu fertigende Gesicht und dann setzen wir das an und gleichen das alles so an, dass es nachher natürlich, wir erstellen ein fotorealistisches Bild meistens.
Fotorealistisch heißt, es sieht fast aus wie ein Foto, aber nicht exakt wie ein Foto.
Ja, doch, es ist schon sehr fotorealistisch, aber die Bilder gleichen auch manchmal einer Karikatur ein bisschen.
Okay.
Also der Zeuge versucht immer das zu übertreiben, was er besonders gesehen hat. Das heißt so viel wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, der hat ein rundes Gesicht, dann versucht er das natürlich extrem rund zu machen, damit der andere auch sofort erkennen kann, das ist rund. Das Gesicht war rund. Das hatte ich nämlich mal einen Fall gehabt auch und es war in Gladbach und die Zeugin sagte mir immer, nee, runder. Noch runder.
Wie ein Ball.
Wir hatten nachher wirklich wie ein Mondgesicht natürlich. So hat keiner ein Gesicht. Ne? Deswegen sagt die, manchmal ähneln sie auch ein bisschen einer Karikatur. Aber auf eine
Die erkennt man ja auch wieder. Ne?
Ich wollte gerade sagen.
Haben wir die Kohlbirne wieder erkannt, genau, bei Karikaturen?
Oder Frau Merkel auf einer Karikatur erkennen wir auch sofort wieder. Ne? Deswegen sagen wir auch selbst, ist das gar nicht mal so schlimm, wenn es auch ein bisschen übertrieben ist.
Mhm. Ich habe beim Einlesen gelesen, es ist in jedem Bundesland ja anders, weil Polizei ist Ländersache und da kann man nicht sagen, es ist alles für alle Bundesländer identisch. Aber in erstaunlich vielen Behörden wird erstaunlich viel mit Photoshop gearbeitet.
Ja, arbeiten wir auch.
Das ist sozusagen ein ganz normales Programm, womit ja viele andere Menschen auch arbeiten. Also keine spezielle vom FBI entwickelte Software.
Nein, die Software, mit der wir arbeiten, ist ja auch eigentlich im Grunde nebensächlich. Was ich ja schon vorhin
sagte.
Was Sie
eben gesagt haben, genau. Ne?
Eigentlich ist es mehr so die Empathiefähigkeit, wie kriege ich den anderen dazu, mir das mitzuteilen oder wie kriege ich mit ihnen dazu, mit mir das Bild zu machen und nachher noch ein gutes Ergebnis zu bekommen. Ein
paar technische Fragen habe ich aber doch noch. Das, was ich hier eben auf dem Tablet gesehen habe, ist eigentlich alles schwarz-weiß gewesen.
Ja.
Warum schwarz-weiß?
Wir haben auch das Gleiche haben wir in Farbe, nur wir machen es zu 95% machen wir es in Schwarz-Weiß, weil Farbe unheimlich eingrenzt in der Betrachtung. Wir müssen natürlich auch immer die andere Seite sehen, die später mal so ein Bild sieht. So, jetzt sagt der Zeuge, soweit ich mich erinnern kann, hatte der hellgrüne Augen. In Wirklichkeit hat er vielleicht hellblaue Augen gehabt. So, und beim Schwarz-Weiß-Bild sind es helle Augen. Und derjenige, der später so ein Bild sieht, kann natürlich seine Farbe selber da mit reingeben. So ein bisschen. Das ist auch für den anderen, um eine Wiedererkennung zu bekommen, einfacher.
Okay. Ich hatte hier schon eine ganze Reihe so Bilder. Also genau gesagt habe ich hier jetzt 8 verschiedene, auf die ich draufschauen kann. Die haben einfach alle nur so.
Das sind alles keine Echtbilder mehr. Das sind schon alles veränderte Bilder, die in der Kooperation mit mehreren Bundesländern erstellt worden sind.
Warum sehen die alle so grimmig aus? Keiner von denen grinst.
Die kann ich aber alle grimmig lachen machen.
Ja, aber warum sehen die alle so, oder ist es einfach neutral und ich stelle sie mir grimmig vor?
Eigentlich sollten die Bilder neutral sein, natürlich. Warum sehen auch überhaupt Phantombilder immer so grimmig aus?
Ja, tun sie doch, ne?
Ja.
Das ist nicht nur im Film so. Auch diese Fahndungsfotos, furchtbar.
Weil natürlich auch denjenigen, der dargestellt worden ist, dem anderen etwas Böses getan hat.
Okay, das heißt, in der Beschreibung werden die schon. Stimmt, ich würde jemanden, der mich angegriffen hat, auch niemals grinsend beschreiben.
Richtig. Ne?
Nehme ich jedenfalls
oder freundlich,
an.
Ne?
Ja.
Wir hatten mal einen Fall gehabt auch, oder nicht nur einen, auch vielleicht schon mehrere, aber einen, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Da sagte der Zeuge immer, der hat immer gelacht. Der hat nur gelacht. Und den haben wir auch lachend dargestellt. Der hat nachher selbst, nachdem er geschnappt worden ist, auch noch bei dem beim Bild, was dann von der Polizei von ihm gemacht wird, hat er auch noch drauf gelacht.
Gibt so Charaktere.
Gibt es.
Mhm. Freundlich dreinblickende Straftäter.
Ja, aber größtenteils werden sie eben halt ein bisschen grimmiger dargestellt, weil derjenige dem anderen nichts Gutes getan hat.
Aber es gibt nicht sowas wie, man guckt den Leuten ins Gesicht und sieht schon, ob die böse sind oder nicht.
Nein, nein. Also wie jemand den anderen empfindet, ist ja immer sehr individuell.
Ja. Ich sehe hier 8 Männer. Ich nehme jetzt mal an, das ist einfach vorgegeben. Wenn ich jetzt geschädigt wäre, hätte ich vielleicht gesagt, jemand, der mich attackiert hat oder den ich sonst wie beobachtet habe, ist vielleicht auch Mann gewesen. Dann ist es sowieso klar, warum es hier 8 Männer sind. Sind es überwiegend Männer, die sie porträtieren? Ich habe so, warum? Ich habe gar nicht Phantombilder von Frauen im Kopf, wenig.
Ja, wir machen auch ab und zu mal Frauen, gerade in Betrugsgeschichten teilweise oder in Straftaten gegen ältere Menschen, da kommen schon mal öfter Frauen dann vor. Diese sogenannten Enkeltricks und wo dann die Abholerin eben halt dann.
Es gibt auch Enkelinnen.
Ne, oder die Abholer oder die Abholerin dann dementsprechend weiblich sind.
Ja. Wie lange brauchen Sie, um so ein Phantombild zu erstellen?
Das ist unterschiedlich. Das kann mal, wenn es gut läuft, eine Stunde, kann aber auch mal 2 Stunden, 2,5. Wenn es schlecht läuft, kann es über 3 Stunden gehen.
Okay. Wenn jemand jetzt so nicht ganz zu Potte kommt und es dauert lange, haben Sie was, womit Sie denen auf die Sprünge helfen? Oder warten Sie einfach?
Also, was dazugehört, gehören Pausen. Die sind ganz wichtig, ne? Abstand zu dem Bild zu bekommen, das man gerade gemacht hat. Mhm. Oft ist es dann so, dass sich das Bild, das wir gerade machen, mit dem Bild, natürlich was im Kopf ist, überlagert. Und durch diese Pause kommt mehr wieder das in den Kopf rein, was man eigentlich gesehen hat.
Über Erinnerung würde ich gleich gern auch nochmal sprechen, aber vorher noch die Frage: Erfahren Sie, was für eine Trefferquote es gibt? Also ob nach einem Phantombild wirklich jemand geschnappt worden ist?
Zum Teil. Einige Behörden melden es zurück und bei anderen, da hören wir nichts mehr davon.
Also wissen Sie, weil es nicht statistisch erhoben wird, wissen Sie nicht ganz genau, wie es ausgeht?
Ja, wir sagen ungefähr, wir haben so eine Trefferquote von 25-30%. Das ist schon sehr hoch. Mhm. Ne? Also da sind auch alle Taten mit, fließen damit ein, bei den Tätern, die nie geschnappt worden sind.
Okay.
Natürlich. Mhm. Ja? Mhm. Also nimmt man jetzt nur die Quote von denjenigen, wo ein Täter geschnappt worden ist und dann die Ähnlichkeit zu dem Bild und zu der Originalperson, ist natürlich statistisch ein bisschen höher.
Klar.
Ne? Mhm. Aber einige Phantombilder werden auch nicht unbedingt veröffentlicht, weil die Kollegen zum einen ihre Pappenheimer ja auch kennen. Ne? Und ein Phantombild muss nicht erstmal veröffentlicht werden, wenn andere Spuren vorhanden sind. Aber wir machen es natürlich dann schon, damit die Erinnerung, natürlich die noch lebhaft im Kopf ist, natürlich so schnell wie möglich abgegriffen wird. Weil die Erinnerungskurve, die geht irgendwann mal schon recht schnell nach unten, wo sie dann zwar bleibt, dann geht es eben halt, ja, verschwindet es irgendwo im Kopf, ist aber noch vorhanden.
Ich wollte gerade sagen, dann sind wir doch bei der Erinnerung. Wie verlässlich ist denn die Erinnerung von Zeugen, Zeuginnen?
Das ist unterschiedlich.
Ein schwieriges Thema, oder?
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Deswegen sagen wir auch, ob die oder derjenige einen anderen wiedererkennen würde. Und diese Wiedererkennung ist, dann ist ein Bild vorhanden. Ne?
Also das heißt, erstmal würden Bilder von möglicherweise schon erfassten Straftätern vorgelegt.
Nein.
Oder das nein, nicht, nein, weil das nein, könnte nein, die Erinnerung ja auch nein, verfälschen. Dann schießt man sich auf so einen Typ ein.
Richtig, genau. Ne? Also wenn größtenteils machen wir es eben halt, bevor andere Lichtbilder gezeigt werden, versuchen wir, ein Phantombild zu erstellen.
Und dann möglichst zeitnah.
Dann möglichst zeitnah natürlich. Ne? Da kann ruhig mal 1, 2, 3 Tage dazwischen sein. Ne? Weil gerade kurz nach der Tat natürlich noch so viel Adrenalin vorhanden ist und gerade in bestimmten Deliktsbereichen natürlich auch noch, wo es vielleicht mal, ich sag mal, Mord oder Sexualdelikte oder so, wo der oder diejenige erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen sollte.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, das fand ich interessant, es müssen ja nicht alle gleich in die öffentliche Fahndung rausgehen, die Phantombilder, die Sie herstellen. Nein. Die werden auch intern gebraucht.
Die werden auch intern gebraucht. Zum einen auch, dass der Sachbearbeiter sich überhaupt mal vorstellen kann, was wollte mir mein Geschädigter oder mein Zeuge überhaupt mitteilen mit seiner Beschreibung. Oft lesen wir auch in den Zeitungen, der Täter war 1,80, dunkle, gelockte Haare, europäisches Aussehen. Damit können wir nichts anfangen.
Nee.
Das sind, ich weiß nicht wie viele, ne? haben wir aber ein Bild dazu. Ne? Wissen wir, aha, in welche Richtung geht's denn? Wenn ich Ihnen jemanden beschreiben müsste mit Worten, ich sag mal jetzt mal 65, 70 Jahre alt, graue, kurze, gelockte Haare, hohe Geheimratsecken, Brille, wissen Sie, aber wenn ich Ihnen sage, der sah aus so ähnlich wie Franz Beckenbauer.
Ja.
Wissen Sie, in welchen Typus ich rein möchte?
Es ist vielleicht auch eine Frage der Wortwahl, oder? Ob ich sage, jemand hatte dunkle Haut und ich denke, könnte Südeuropäer sein. Oder sag, jemand war ganz stark gebräunt. Dann würde ich wahrscheinlich denken, das ist der Tennis-Typ, der immer in der Sonne spielt.
Ja, genau. Deswegen, wir machen uns natürlich, wir kennen es aus Schule, Sender und Empfänger, ne? Was gesendet worden ist, muss nicht bei mir so empfangen werden.
Genau. Wenn es nicht immer in die öffentliche Fahndung geht, sondern auch polizeiintern genutzt wird, da kommen wir auch zum Thema rechtliche Vorgaben und Persönlichkeitsrechte.
Ja.
Bei was für Straftaten überhaupt werden Phantombilder erstellt? Also gibt es da sowas wie eine Schwelle, wo man sagt, also sorry Leute, diese Straftat ist wirklich jetzt zu klein? Ist das rechtlich kodifiziert irgendwie?
Nein, rechtlich ist es nicht kodifiziert. Mhm. Aber wir sagen größtenteils die Kapitalstraftaten natürlich, ne? Angefangen von Tötungsdelikten über Sexualdelikte, Raub. Dann machen wir natürlich auch viele Betrugsgeschichten. Aber wir machen auch Sachen, die im öffentlichen Interesse stehen oder die in der Öffentlichkeit viel dargestellt werden.
Heißt was?
Ja, das heißt so viel wie kleinere Betrugsgeschichten, wo wir eher sagen würden, nein. Aber das öffentliche Interesse so groß daran ist, dass wir sagen müssen, okay, da müssen wir trotzdem was machen.
Wenn Sie etwas polizeiintern oder für die öffentliche Fahndung veröffentlichen, was für rechtliche Vorgaben gibt es?
Ja, wenn wir es erstmal bei uns im Intranet veröffentlichen, brauchen wir die Genehmigung der Staatsanwaltschaft dafür. Und wenn es rausgeht in die Medien, in die Öffentlichkeit, brauchen wir die Genehmigung oder die Kollegen die Genehmigung eines Richters.
Also auch polizeiintern brauchen Sie eine staatsanwaltschaftliche Genehmigung.
Ja, für die Veröffentlichung.
Sobald es quasi Ihren,
bei uns im Netz,
Ihren Datensatz Satz, verlässt.
Genau.
Mhm. Wie lange dürfen Sie Phantombilder speichern?
Normalerweise ist es so, sobald natürlich jemand gefasst worden ist, darf dieses Bild zum Beispiel auch nicht mehr veröffentlicht werden.
Okay.
Ne? Oder es muss mit einem schwarzen Balken abgedeckt werden, ne? Weil der Täter ist gefasst und das ist eben halt dann so, dass ja keine Hinweise mehr auf die Person oder so kommen sollen dürfen.
Mhm. Ich mache jetzt einen kleinen Schlenker. Ich habe nämlich auch gelesen, Sie haben auch Phantombilder erstellt von Kaiser Augustus.
Ja.
Für alle, die jetzt nicht so wahnsinnig firm in Geschichte sind, sage ich mal
oder
eben.
Von Paulus und Petrus.
Genau,
auch.
Von den Aposteln, aber wir reden bei allen von einem ähnlichen Zeitraum. Augustus, also bei den Aposteln ist ja irgendwie klar, dass es quasi irgendwie nach Christus war, dass sie gelebt haben. Bei Augustus hätte ich es nicht auswendig gewusst, also habe ich nachgeguckt, der hat von 63 vor Christus bis 14 nach Christus gelebt, der erste römische Kaiser. Gut, die werden garantiert nicht zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sein und ich vermute, es gab auch keinen Richtervorbehalt.
Nein.
Warum haben Sie die erstellt? Es ging ja auch durch die Presse, dass Sie das gemacht haben.
Ja, das für uns waren es Übungszwecke. Natürlich, ne? Das haben wir mit einem Museum zusammen erstellt und die hatten natürlich dementsprechende alte Geldstücke von damals gehabt, wo er abgebildet wurde und durch historische Erzählungen und so weiter haben wir versucht dann eben halt mit denjenigen zuständigen Personen von den jeweiligen Museen natürlich das irgendwie mal so gut wie möglich darzustellen. Ne? Für uns war es ein reiner Übungszweck.
Warum wollten die das haben?
Warum wollten die das haben? Weil die ein Abbild von ihm
die waren neugierig.
Die waren neugierig, wollten natürlich auch ein fotorealistisches Abbild mal von dem haben.
Mhm.
Ja.
Spannender Schlenker.
Ja.
Wie viele Phantombilder stellen Sie im Jahr her?
Ungefähr? Das ist so unterschiedlich. Das kann an,
echt? Das geht so rauf und runter?
Das geht rauf und
das
runter.
Das ist interessant,
ne?
Ja. Aha.
Also wir sagen so, insgesamt erstellen wir so an die 400 ungefähr.
Mhm. Gibt es eigentlich auch Kritik an der Herstellung von Phantombildern? Also ich gebe zu, ich habe jetzt nicht viel gefunden.
Ich auch nicht.
Ich könnte auch sagen, Sie sind der falsche Gesprächspartner dafür, aber ich habe tatsächlich nicht viel gefunden beim Einlesen. Könnte ja auch sein, dass jemand sagt, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, dies und das, aber im Großen und Ganzen.
Dafür haben wir natürlich dann den Richtervorbehalt natürlich, ne, für die Veröffentlichung. Eben halt, weil sonst Persönlichkeitsrechte vielleicht verletzt werden können.
Ja, ich habe es gefunden. Es steht in der Strafprozessordnung in den Paragraphen 131 folgende, BC und so weiter. Da kann man das alles schön nachlesen. Veröffentlichung von Abbildung des Beschuldigten oder Zeugen und so weiter und so weiter.
Genau.
Ausschreibung zur Festnahme. Aber das haben Sie ja eben alle schon so wunderbar zusammengefasst.
Obwohl das Bild ja, dieses Phantombild, ist ja eigentlich ein gemachtes Bild, ist ja keine echte Person mehr.
Nee, das stimmt. Vor allem, wenn es ein Typus ist. Deswegen fand ich, dass Sie gesagt haben, wenn jetzt jemand, der zu dem Phantombild passt, geschnappt worden ist, dann muss ein schwarzer Balken über das Phantombild. Das fand ich jetzt interessant, weil...
Ja, der darf auch nicht mehr veröffentlicht werden. Auch die Presse darf das nicht mehr veröffentlichen, so dieses Phantombild danach.
Das muss eigentlich geschreddert werden.
Eigentlich müsste es geschreddert werden.
Das ist in digitalen Zeiten selten.
Ja.
Haben Sie eigentlich noch auf Papier gezeichnet zu Beginn Ihrer Phantombildherstellerkarriere? Nein.
Wir haben, als ich damals angefangen habe, vor ungefähr 18, 19 Jahren damit, da gab es schon die ersten Laptops, mit denen wir gearbeitet haben.
Sie sind Kriminalhauptkommissar, haben wir eben schon gesagt. Ja. Und ich glaube, ich darf jetzt sagen, oder ich hoffe, ich darf jetzt sagen, was ich mir auch angelesen habe, Sie sind Ende 50.
Ja.
Wenn Sie seit 18 Jahren Phantombilder herstellen, haben Sie vorher noch was anderes gemacht.
Ja.
Wie sind Sie denn zum Phantombildzeichnen gekommen? Vorher waren Sie Polizeibeamter im gehobenen Dienst.
Ja.
Aber sind Sie immer noch. Sind Sie natürlich logischerweise immer noch, aber... Aber wie kommt man denn dazu?
Wie kommt man dazu? Ich war vorher, bin jetzt so ungefähr schon fast 30 Jahre hier im LKA und war vorher in einer anderen Abteilung, wo natürlich die Dienstzeiten nicht, weil das jetzt nicht so angenehm waren, aber nicht angenehm, um eine Familie zu gründen. Und da hat man sich dann dementsprechend was anderes gesucht und der Bereich interessierte mich eh schon immer. Und dann ist dann irgendwann eine Stelle frei geworden, worauf ich mich dann beworben habe und dann genommen worden bin.
Mhm. Gut, aber wenn Sie das vorher noch nicht gemacht haben, wie wird man das? Gibt es da eine Ausbildung, gibt es da eine Weiterbildung? Wie lernt man das? Oder ist das echt Learning by Doing? Nach dem Motto, es ist sowieso in jedem Bundesland anders und wir frickeln uns da so durch.
Ja, das ist oft Learning by Doing. Also wir sagen, bevor man jetzt das erste Mal so alleine rausfahren kann, ja, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, sollte man schon immer bei jemand anderen mitfahren, um sich das mal anzuschauen. Es sind natürlich viele Workshops und Lehrgänge natürlich, insbesondere um natürlich Firmen zu werden im Photoshop.
Ja, weil ich dachte gerade, Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Umgang mit den Menschen ist viel wichtiger als die Technik.
Ja.
Aber um Kapazitäten zu haben, mich auf einen Menschen ganz und gar einstellen zu können, muss ich ja mit der Technik völlig firm sein, sonst bin ich dauernd mit der Technik beschäftigt, weil irgendwas ruckelt.
Genau. Deswegen machen wir auch viele Photoshop-Lehrgänge, um natürlich unser Handwerk da irgendwo zu erlernen und richtig zu erlernen. Und das mit rausfahren, bei den Kollegen zuschauen, wie gehen die mit jemandem anders um? In welche Situation komme ich dann überhaupt rein, auch mit den Zeugen und so, ne? Das ist natürlich dann dieses Learning by Doing.
Das heißt, es ist kein Ausbildungsberuf oder sowas, ne? Phantombildhersteller.
Nein.
Es gibt keinen Ausbildungsberuf. Diesen und jenen Zugang. Ich habe auch gelesen,
Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es so, wir sind alles Polizeibeamte, weil wir sagen, es ist ein Teil der Vernehmung. Und deswegen sind wir auch Polizeibeamte.
Sie haben im LKA NRW 2 oder 3 Experten, die das machen, was Sie machen?
Zurzeit sind wir zu dritt.
Zu dritt, okay.
Und aber jemand nächstes Jahr geht von uns in den wohlverdienten Ruhestand. Ob wir danach Ersatz bekommen, wissen wir noch nicht genau.
Aha. Ist aber jetzt kein aussterbender Beruf oder sowas.
Nein.
Sondern es ist eher eine Frage von, werden die Mittel dahin gepackt?
Genau. Kapazitäten.
Wie in jeder Behörde und jedem Unternehmen.
Ja, natürlich ist es jetzt aufgrund von Corona natürlich da zu geringeren Einsätzen gekommen oder wenigeren Einsätzen gekommen. Natürlich, weil da auch die Straftaten natürlich auch ein bisschen runtergegangen sind. Wie es jetzt in Zukunft dann aussieht mit der Einsatzlage, können wir natürlich noch gar nicht abschätzen.
Aber es gibt keine Bestrebungen bei der Polizei zu sagen, also visuelle Fahndungshilfe brauchen wir nicht mehr.
Nein.
Das wird bleiben.
Ja. Mhm. Irgendwie müssen wir ja an die Bilder rankommen, ne?
Ja.
Die in den Köpfen der anderen vorhanden sind.
Sie kennen, nehme ich an, Ihre Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Bundesländern, oder? Denn so viele sind es ja nicht. Manche Bundesländer haben nur eine Person, die, je nachdem wie groß das Bundesland ist.
Genau.
Wie ist das in den anderen Bundesländern geregelt? Sie haben gesagt, in Nordrhein-Westfalen sind Sie hier Polizeibeamte.
Ja.
Das heißt, es ist nicht in allen Bundesländern so.
Nein, das ist nicht in allen Bundesländern so. Ne? Also weil wir die Auffassung haben, wie ich schon gerade sagte, das ist ein Teil der Vernehmung und das sollten auch Polizeibeamte dann machen. Andere Bundesländer wie wir oder andersrum, wir in Nordrhein-Westfalen haben auch die Zentrallösung hier bei uns. Das wird vom LKA aus gemacht. Und in anderen Bundesländern, die haben die dezentrale Lösung, die natürlich in den einzelnen Behörden irgendwo immer jemanden sitzen haben. Aber die machen dann eben halt nur 1, 2 oder 3 Bilder im Jahr. Und wir machen natürlich fast tagtäglich ein Bild und haben so die größere Erfahrung. Es kommen auch oft von anderen Bundesländern zu uns, um sich das mal bei uns anzuschauen oder auch teilweise bei uns zu lernen.
Treffen Sie sich da für Schulungen oder Erfahrungsaustausch oder sowas in der Gruppe? Ja.
Wir haben alle 2 Jahre ungefähr haben ein Treffen, ein bundesweites Treffen von allen Phantomhüllenherstellern auch. Und da werden auch viele Sachen da besprochen.
Mhm. Sie haben ja vorhin schon gesagt, es ist Ihr Traumjob. Haben Sie Traumjob gesagt? War das Ihr Begriff?
Ja, ja. Ne? Ich glaub, Sie haben oder andersrum, ich kann es auch sagen, ich brauche nicht mehr arbeiten, weil ich das, was ich mache, gerne mache.
Das ist aber sehr schön ausgedrückt. Ja, und Sie helfen beim Aufklären von Straftaten. Macht Sie das auch stolz? Oder ist das eine besondere Befriedigung?
Ja, ja das wäre schade, also wenn ich jetzt keine Befriedigung in meinem Beruf hätte mehr. Ne? Natürlich, klar, wenn eine Straftat aufgeklärt wird und der Täter dadurch geschnappt wird, ob wenn mein Bild dazu beigetragen hat, wie auch immer, ist das doch wunderbar.
Da wünsche ich Ihnen, dass Sie noch viele, viele Jahre sehr viel Befriedigung daran haben und Ihren Traumjob mit Freude weitermachen können.
Ich hoffe ja.
Ich fand es ein sehr traumhaftes Gespräch und ich bedanke mich sehr dafür.
Ich mich auch.